Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die freie Szene, darüber sind sich Politik und Kultur sehr einig, ist der Innovationsmotor der Künste. Hier ist die Basis von Kreativität, hier ist Avantgarde, hier sind herausfordernde neue Ästhetiken, die der Betrieb vielleicht erst noch zu entdecken hat. Und Basis heißt in diesem Fall auch, hier sind unsichere, schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse, hier ist die fallweise Beschäftigung, hier herrscht Selbstausbeutung und null finanzielle oder soziale Sicherheit. Nach der Corona-Krise wollte die Politik die Strukturen der freien Szene stärken. Die Bundeskulturfonds und das Bündnis internationaler Produktionshäuser zum Beispiel bekamen im Jahr 2024 zunächst mehr Geld aus den Mitteln von Claudia Roth, der grünen Kulturstaatsministerin. Im Haushalt 2025 regiert der Rotstift. Die Ampel streitet täglich über Ziel und Sinn von Ausgaben in allen Bereichen, von Bürgergeld bis Ukraine-Hilfe. Hart getroffen aber hat es vor allem die freie Szene, die dagegen seit Wochen protestiert. Hier ein paar Stimmen.
Wir haben gesehen in der Pandemie, dass just unsere Klientel besonders gefährdet ist, durch alle Raster Unterstützungen gefallen sind. Und der Koalitionsvertrag und alle waren sich einig, dass just diese Klientel wesentliche Beiträge für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet und deshalb dauerhaft strukturell unterstützt werden soll, dass das nicht mehr vorkommt.
Für uns bedeutet es in erster Linie, dass wir wieder ganz stark auf diese Projektitis, die sogenannte, zurückgehen. Sie kommen nicht raus aus dieser Situation, dass sie sich von einer Projektförderung zur nächsten hangeln. Und ich halte das kulturpolitisch keine gute Strategie. Es schafft keine Beständigkeit.
Uns war klar, dass wir alle einen Beitrag leisten werden zu dieser finanziellen Lage im Moment. Aber es ist ein Unterschied, ob das 15% sind oder 20% oder fast die Hälfte.
Also dieser Beschluss, sowohl die Fonds zu kürzen als auch das Bündnis ganz rauszuschmeißen, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, denn Innovation ist genau das, was unsere Gesellschaft braucht im Moment.
Ja, Sie hörten in dieser Collage zweimal die Stimme von Karin Lingel, die Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, Gregor Hotz, Geschäftsführer des Musikfonds und zuletzt Amelie Deuffelhardt, die Leiterin der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg, deren hochbeachtetes internationales Sommerfestival jetzt am Sonntag zu Ende geht. Unsere Streitfrage klingt provokant, soll aber mal gestellt werden. Sie lautet: Stirbt die freie Szene ohne Förderung? Dazu im Gespräch hier bei mir im Studio Lorenz Deutsch, FDP-Politiker, Vorsitzender des Kreisverbandes. Er kennt die freie Szene in Köln und in NRW extrem gut, denn er ist seit 2004 im Kulturausschuss der Stadt Köln. Er ist kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag und er ist seit 2023 als Nachfolger von Gerhard Baum Vorsitzender des NRW-Kulturrats. Hallo, Herr Deutsch.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Und Franziska Bure, Veranstalterin und Kuratorin in Berlin, ausgebildete Tanzwissenschaftlerin. Sie hat schon diverse Projekte und Produktionen gestemmt, auch mit Hilfe von Fördermitteln, zum Beispiel das Klangteppich-Festival mit Musik und neuen Werken der iranischen Diaspora. Und sie saß schon in Auswahljurys für Förderprogramme. Und als Transparenzhinweis, hin und wieder arbeitet Frau Bure auch als Autorin für den Deutschlandfunk. Hallo Frau Bure und Grüße nach Berlin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, nun denken unsere Hörerinnen natürlich, die Rollenverteilung ist ja wohl klar. Hier der FDP-Mann, hier eine Vertreterin der freien Szene, ist sie aber gar nicht. Ich frage zuerst Sie, Frau Bure, stirbt die freie Szene ohne Förderung?
Nein, die freie Szene stirbt nicht ohne Förderung. Es hat sie immer gegeben. Lange bevor es überhaupt Förderung gab, sie ist gegenwärtig sehr lebendig, ohne Förderung. Und es wird sie weitergeben, wenn Förderungen gekürzt werden. Ich kann den Alarmismus auf eine Art verstehen. Ich finde ihn aber auch befremdlich, weil er selektiv ist. Wenig solidarisch nehme ich den wahr. Und ich sage auch im Gespräch mit KünstlerInnen, wenn du Förderung als deine Lebensgrundlage begreifst, dann hast du vielleicht den Beruf nicht richtig verstanden, denn Förderungen sind kein Menschenrecht.
Danke, Frau Bure. Die Frage geht ebenso an Lorenz Deutsch. Sie widersprechen jetzt vermutlich vehement.
Ja, ich würde jedenfalls sagen, dass die freie Szene, so wie wir sie kennen, und das ist vielleicht der Punkt, über den wir dann diskutieren, also so wie wir sie kennen, würde ohne Förderung so nicht weiter existieren können. Diese Förderung wird ja gegeben, weil viele Formate, Produkte der freien Szene nicht finanzierbar wären an einem freien Markt durch Ticketverkäufe, durch Kunstverkäufe. Und das ist auch die Begründung für die öffentliche Förderung, dass sie nicht einfach eine Subventionierung ist, sondern dass sie eine Investition ist in das, was wir unter Kultur ihrer Vielfalt und Breite verstehen. Ja, auch von mir eine kleine Brücke, wie Frau Bure die auch gebaut hat. Natürlich kann man über Umfänge, über Förderformate nachdenken. Das bedeutet nicht die ganze freie Szene, die gesamte Kultur stirbt. Das wäre sicher überzogen, aber es würde sehr, sehr schwierig werden, die Vielfalt und Breite aufrechtzuerhalten ohne öffentliche Förderung.
Mhm. Nochmal die Frage nach Berlin. Frau Bure, die freien Produktionshäuser sind schockiert. Alle 6 Kulturfonds haben geschlossen Protest eingereicht gegen die Kürzungen. Was haben Sie denn gegen nachhaltige Förderung, zum Beispiel mithilfe von Bundesmitteln?
Naja, also ein Thema ist zum Beispiel nicht neu, aber durchaus interessant, das mal wieder anzusprechen. Wenn ich mir die Förderung anschaue vom Hauptstadtkulturfonds, der mit Bundesmitteln ausgestattet ist, wo dann auch zum Beispiel die freien Produktionshäuser Gelder bekommen aus der Förderung für eigene Festivalproduktionen zum Beispiel oder die Kulturveranstaltungen des Bundes aus Bundesmitteln getragen, die Festivals machen oder eigene Projekte bei der Märzmusik, beim Musikfest und im Haus der Kulturen der Welt. Das wiederum sind 6-stellige Summen, die dann der freien Szene nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Ich verstehe, dass es eigene Projekte bei Festivals geben kann und soll, aber ich verstehe nicht, weshalb diese Festivals von den Kulturveranstaltungen des Bundes nicht aus Eigenmitteln bestritten werden können. Müssen wir uns nicht fragen, ob diese Festivals immer noch seit vielen Jahren in der gleichen Größe überhaupt stattfinden müssen? Müssen die immer noch in diesem langen Zeitraum sein und mit so vielen Projekten ein Programm, das gegebenenfalls auch überfordert, ist das noch die richtige Antwort in der heutigen Zeit?
Über die richtigen Antworten zur richtigen Zeit haben wir ja vor allem nach Corona viel geredet und auch viel nachgedacht. Förderung ist kein Menschenrecht, hat Frau Bure gesagt, Lorenz Deutsch. Sind die Festivals zu groß, überfinanziert, zu eingefahren?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Das mag in einzelnen Fällen immer diskussionswürdig sein. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Also auch jedes einzelne Festival, das vielleicht schon auf eine veritable Tradition zurückblickt, muss sich natürlich solchen Fragen auch stellen. Muss, finde ich, auch jedes Jahr in seinem Programm und in seinen Anträgen zeigen, warum es noch weitermacht und warum man es braucht. Da mag es gute Argumente für geben. Ich glaube, für viele gibt es die auch. Aber bei anderen gehen die Argumente vielleicht dann auch irgendwann aus. Also Förderung von freier Szene bedeutet ja nicht, dass man sozusagen ein festes Set an Förderempfängern auf eine Ewigkeit stellt. Ich erlebe das eigentlich auch nicht als Anspruch der freien Szene, dass sie so denkt. Aber natürlich können wir jetzt auch nicht sagen, also die sollen das aus Eigenmitteln finanzieren. Da stellt sich mir dann schon die Frage, wie genau sollen die eigentlich zustande kommen, wenn damit gemeint ist, dass man über die Eigenmittelfinanzierungsanteile, die ja immer gebracht werden müssen, das kann bis zu 10% gehen, aber auch ein bisschen weniger, und wenn sie darüber hinausgehen müssen. Weil in der Regel ein Festival spielt seine Produktion ein, vielleicht auch zweimal. Es müssen auch nicht mal sehr aufwendige Produktionen sein. Selbst einfache Produktionen werden über eine Kasse so nicht refinanzierbar sein. Und dann stellt sich schon die Frage, was dann mit Eigenmitteln gemeint ist. Ohne eine öffentliche Förderung wird es dann immer schwierig.
Ich will einen völlig anderen Eindruck, wenn Sie auf die Förderempfänger blicken. Es ist schon auffällig, dass immer wieder dieselben freien Ensembles, Kompanien, Produktionshäuser für Produktionen gefördert werden. Und das am laufenden Band, praktisch jedes Jahr. Und wenn ich selber künstlerisch tätig werde, würde ich mich trotzdem fragen, bin ich überhaupt jedes Jahr so kreativ? Werde ich dem Anspruch einer Förderung überhaupt gerecht an inhaltliche und künstlerische Qualität jedes Jahr? Und wenn Sie die Eigenmittel ansprechen, ich meine, das Tanzhaus NRW in Düsseldorf, laut dem Haushaltsplan 2024 von NRW, hat 7,1% Eigenmittel erwirtschaftet. Ich meine, welchem Unternehmen würde man da nicht raten, allein aus Selbstschutz in die Insolvenz zu gehen?
Ja, das würde ich Unternehmen, die zu dem Zweck gegründet sind, sozusagen das, was sie investieren und in ihre Produktionsmittel setzen, auch wieder zu erwirtschaften, und zwar mit einem Plus, damit dann irgendwie derjenige, der das Unternehmen aufmacht, auch irgendwie da einen Sinn drin erkennt, immer unterstreichen. Aber das ist ja eben eine vollkommen andere Situation als das, was wir in der freien Szene als Kultur sehen. Es gibt natürlich auch solche Dinge. Also wenn Sie im Kleinkunstbereich oder im Boulevardbereich sind, da gibt es ja erfolgreiche Kulturinstitutionen, die ohne öffentliche Förderung funktionieren, im Kabarett. Weil sie ein Programm, das vielleicht sogar in den Mitteln gar nicht so teuer ist, aber auf Dauer spielen können. Und dann hat man schon mal irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Leute, die ein und das gleiche Programm sehen. Sowas gibt es ja in der freien Szene quasi gar nicht. Sondern das sind ja immer Produktionen, die es auf 6, 7, 8 noch nicht mal zusammenhängende Aufführungen bringen, wenn wir im Theaterbereich bleiben, wo wir im Moment sind. Und da gibt es diese Refinanzierungsmöglichkeiten nicht. Das rechtfertigt ja gerade den Umstand, dass wir es öffentlich fördern.
Weil Sie gerade 8 Aufführungen ansprechen, es gibt noch einen anderen Fall der Förderung beim Hauptstadtkulturfonds dieses Jahr. Das ist das Opernensemble Novo Flott. Also die Förderrichtlinien sehen ja vor, dass Produktionen für Berlin erarbeitet und in Berlin präsentiert werden sollen, neben der inhaltlichen und künstlerischen Qualität. Aber in diesem Jahr ist diese Produktion eine Produktion zu Arnold Schönberg. Die ersten Aufführungen sind alle in anderen Städten, allein 4 davon in Köln und die letzten 3 in Berlin. Ich frage mich, ist das wirklich mit den Förderkriterien vereinbar?
Ich frage Sie jetzt nicht, Frau Buhre, ob Sie vielleicht den Sinn von Kultur in Frage stellen, weil das ist ein ganz anderes Thema. Das wollen wir hier nicht diskutieren. Deswegen lassen Sie uns ein kleines bisschen beim Stichwort Antragswesen bleiben. Ich glaube, da haben Sie tatsächlich auch eigene Erfahrungen oder Beispiele, aus denen Sie zitieren können, wie dieses Antragswesen dann doch dazu führt, dass womöglich weniger evaluiert wird, womöglich weniger auf Bedeutung und Relevanz geguckt wird, sondern womöglich eben auf Fortsetzung von Bewährtem?
Das Antragswesen hat ja auch mit allen Akteuren, die beteiligt sind, zu tun, zum Beispiel mit einer Jury, zum Beispiel aber auch im Nachgang mit Evaluation oder Gutachten, die geschrieben werden. Es gab jetzt zum Beispiel Gutachten von der Konzeptförderung in Berlin. Finde ich auch grundsätzlich sehr begrüßenswert. Aber ich frage mich, welchen Sinn haben diese Gutachten, wenn die Gutachter selbst der Szene sehr nahe stehen und nicht von außen kommen? Zum Beispiel bei einer sehr bekannten Choreografin in Berlin. Die wurden eingeladen zu einer Aufführung an einem neuen Aufführungsort, waren im Gespräch mit der Choreografin und haben überhaupt nicht geprüft, was sie aussagt über die Zuschauerzahlen. Und da frage ich mich, wo ist das im Verhältnis? Wenn diese Choreografin jetzt einen neuen Produktionsort bekommt, eine Halle, die ertüchtigt werden muss mit Ton und Licht, und dann noch eine andere Halle, die 2025 erstmals bespielbar sein soll. Ich frage mich, wie ist das im Verhältnis zur gesellschaftlichen Relevanz der Kunstform zeitgenössischer Tanz? Im Verhältnis, wenn wir uns zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheater angucken. Aktuell muss das Gripstheater in Berlin Klinken putzen für den Eigenanteil an Landesmitteln für räumliche Erweiterung.
Ich nehme an, Frau Buhre, Sie haben für alles, was Sie hier sagen, Belege in der Hand. Ich gebe die Frage weiter an Lorenz Deutsch. Was sind Ihre Kriterien bei der Förderung von relevanter Kunst? Und wie findet Evaluation statt?
Ja, ich glaube, dass man sich immer schwer tun wird, wenn man sozusagen Relevanz als eine relative Größe aufmacht. Also sagt, ich nehme die Beispiele auf, Kindertheater hat vielleicht eine höhere gesellschaftliche Relevanz als freier Tanz oder vielleicht als Theater oder vielleicht als Lesungen von experimenteller Literatur oder Ähnlichem. Ich glaube, man muss sich diese Bereiche schon in ihren Eigenlogiken angucken und sich dann natürlich die Frage stellen, ist das, was da angeboten wird, so interessant, neu, also innovativ oder ist es irgendwie besonders exzellent? Erschließt es Kunstformen, die bislang unterbelichtet worden sind? Also das können sehr viele Argumente, die aber immer, finde ich, eigenlogisch auf die jeweilige Kunstform gucken müssen. Mhm. Und aus einer breiteren Perspektive muss man dann, wenn man da kulturpolitisch oder in der Kulturverwaltung guckt, natürlich sehen, dass das auch in Verhältnissen steht, die irgendwie zueinander funktionieren. Aber die eigentliche Förderentscheidung und die Bewertung, also Evaluation und Antragsbeurteilung, die müssten sich natürlich schon an den Kriterien orientieren, die aus diesen Künsten jeweils selbst auch abgeleitet sind.
Aber ich würde eher dafür plädieren, den Blick noch mal einmal wirklich zu weiten, zum Beispiel auf das Kinder- und Jugendtheater oder auf die Lage der technischen Gewerke, die sich ja sehr, sehr verändert hat, wo sehr viel Wissen von wirklich Expertinnen für Ton und Licht verloren gegangen ist durch die Corona-Pandemie, weil sie schlicht den Beruf wechseln mussten, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Personalkosten an institutionell geförderten und freien Produktionshäusern gestiegen sind, weil die Leute mit Fachwissen zu Recht auch heute höhere Löhne verlangen können. Und was ich meinte, zudem, dass ich den gegenwärtigen Alarmismus in der freien Szene unsolidarisch finde. Ich habe keinen solidarischen Aufschrei gesehen für das Kinder- und Jugendtheater. Das ist in Berlin gerade, stehen da sehr schmerzhafte Kürzungen an. Ich habe auch keinen solidarischen Aufschrei gesehen für die Lage der wirklich katastrophale Lage der Musikschullehrkräfte in Berlin. In NRW scheint sich die Lage für die ja gerade zu verbessern. Ich habe auch keine Initiative gesehen, wie gesagt, für die Menschen in den technischen Gewerken, die Branche einfach verloren hat. Und ich finde, da sollte man den Blick nochmal weiten und nicht nur die Leute hören, die sich in vielen Jahren sehr gute Fürsprecher erarbeitet haben und die dann besonders laut sind.
Ja, wenn ich direkt reagieren darf. Aus NRW will ich natürlich nicht der freien Szene in Berlin ins Gewissen reden. Also die von Ihnen eingeforderte Solidarität, die sollte es geben. Ich erlebe das hier in NRW in Köln auch anders. Also da gibt es jetzt breite Zusammenschlüsse, die sozusagen Seite an Seite versuchen, die Dinge mitzudiskutieren, die jeweils auch ja in gewisser Konkurrenz um Fördermittel natürlich stehen. Trotzdem versucht man, diesen Schulterschluss zu machen. Das finde ich eigentlich ganz beeindruckend gerade hier. Und der Hinweis auf zum Beispiel technische Gewerke, ich bin da voll bei Ihnen, ich bin auch voll davon überzeugt, dass wir diese Initiativen, die wir jetzt mehrfach sehen, zu Honoraruntergrenzen und Ähnlichem, wirklich verfolgen müssen. Allerdings muss man ja sagen, das wird nicht zur Verringerung der Förderbedarfe führen, sondern im Gegenteil, wenn man das alles auf eine faire Basis stellen möchte, dann wird es eher dazu führen, dass wenn wir nicht die Produktionsmengen reduzieren, eher mit erhöhten Förderetats reingehen müssen, um genau diese Forderungen auch erfüllen zu können.
Faire Basis ist ein gutes Stichwort für mich. Wie groß ist denn die Unsicherheit und die Unterfinanzierung zum Beispiel in der freien Szene im Tanz heute?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt auf einen Kamm scheren. Es gibt welche, die sind sehr professionell unterwegs, auch nicht lokal gebunden, gerade in der Tanzszene, wo man auch international Austausch pflegt, wo man Kooperationspartner sucht. Das führt dann auch zu so Szenarien, wie Frau Buche, die angesprochen hat, dass Künstlerinnen und Künstler Kooperationspartner, Festivalkooperationen haben und dann plötzlich woanders als da agieren, wo sie eigentlich beheimatet sind. Aber ich würde immer sagen, den Ruf dieser Heimatstadt ein bisschen noch nach draußen tragen und wieder mit ihren Kontakten auch Dinge zurücktragen.
Naja, das
also es gibt Unterschiede. Es gibt natürlich welche, die ganz lokal agieren und sozusagen von Projekt zu Projekt, am Anfang ist Projektitis gefallen, irgendwie sich durchhangeln. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Frau Buche, ist Kunst nur dann gut, wenn sie aus der Not entstanden ist?
Ich würde gerne noch mal auf inhaltliche und künstlerische Qualitäten kommen, weil das ja wirklich ein Kriterium der Förderrichtlinien ist. Ich kenne auch viele andere Beispiele von KünstlerInnen, die ihre Kunst sehr gerne ausüben, ohne Förderung. Zum Beispiel ein sehr bekannter, international bekannter Trompeter in Berlin, der hat für sich entschieden, dass er jedes Konzert wahrnimmt, egal wie schlecht das bezahlt ist, weil er sagt, das gehört zu meiner Praxis in der improvisierten Musik. Ich möchte meine Arbeit erforschen. Ich möchte im Zusammenspiel mit anderen KünstlerInnen etwas herausfinden. Und das kann er machen und das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Ich kenne einen anderen Künstler, einen Musiker, dessen Musik ich wirklich interessant finde. Morgenthau heißt der mit Künstlernamen. Der sagt von vornherein, nein, ich möchte überhaupt keine Förderung für Veranstaltungen. Ich organisiere meine Konzerte selber und kann dann auch bestimmen. Und da möchte ich dafür plädieren, alle anderen Tätigkeiten, die für die Ausübung des künstlerischen Berufs notwendig sind, aufzuwerten, weil auch das kann Grundlage einer Existenz sein, dass man eine Arbeit tut, die vielleicht kunstfern ist, aber die hilft, unabhängig auch als Künstler unterwegs zu sein. Und das Beispiel, das ich gerade angeführt habe, dieser Musiker hat mir ins Gesicht gesagt, wenn du mit mir ein Programm machst, dann musst du die Förderung zurückgeben. Und das schockiert mich, dass es anscheinend wirklich Menschen gibt, die sich von vornherein von Förderung ausgeschlossen fühlen, weil sie eine andere Position vertreten als gegenwärtige identitätspolitische Diskurse, dass sie vielleicht die Förderpolitik von der Kulturstaatsministerin kritisieren, auch öffentlich, und deswegen davon ausgehen, dass sie dann nicht in Frage kommen. Wenn ich sage, als Kuratorin, ich finde diesen Künstler oder Musiker wirklich interessant, die eigene Musik, und ich konnte mich schon davon überzeugen, dass der ein interessantes Programm gestalten kann, warum soll der nicht eine flammende Rede halten vor seinem Konzert oder vielleicht das sogar künstlerisch transformieren? Warum soll das nicht möglich sein?
Jetzt sind wir tatsächlich mit Blick auf die Uhr schon am Ende unserer Sendung angekommen. Zuletzt war, wenn ich das richtig sehe, das Thema Fördertöpfe versus sozusagen hochgradiger Individualismus bei KünstlerInnen und Lohnarbeit, die ja auch nicht ausgeschlossen ist in dem Feld. Ich will trotzdem die Frage jetzt anbringen, die wir immer stellen am Ende einer Streitkultur. Waren die Argumente des Gegenübers in der Lage, sie irgendwie zu beeinflussen oder hat ihnen irgendetwas davon eingeleuchtet? Herr Deutsch vielleicht zuerst.
Ja, ich finde die Frage, die Frau Buhre stellt, wie rechtfertigt man öffentliche Förderung? Die ist eine immer interessante Frage. Also die Selbstverständlichkeit, mit der hier und da auch schon mal vorausgesetzt wird, dass man ja öffentlich gefördert wird, die muss man auch immer wieder in Frage stellen. Man muss immer wieder betonen, dass man die Argumentation, die Legitimation schon bringen muss. Und zwar immer wieder neu, nicht aufgrund von vergangenen Verdiensten einfach beanspruchen kann. Also diesen Impuls finde ich absolut richtig und den würde ich auch unterstützen. Öffentliches Geld muss irgendwie gerechtfertigt sein in seinem Einsatz. Es ist aber auch notwendig für sehr, sehr viele Formate. Wer das nicht in Anspruch nehmen möchte, feel free. Das ist natürlich auch wunderbar, wenn jemand so klarkommen kann. Ich glaube, sehr, sehr viele Konstellationen sind ohne öffentliche Förderung aber nicht denkbar.
Frau Buhre, was haben Sie von Herrn Deutsch mitgenommen?
Ich nehme mit, dass er immer noch einen sehr interessanten Blick hat, und das meine ich nicht polemisch, auf die freie Szene und ihre Akteure. Das ist gut, das auch mal wieder von dieser Seite zu hören. Ich nehme aber auch wahr, dass KünstlerInnen nicht immer ehrlich sind oder selbstreferenziell werden und eine Förderung zum Lebensmodell machen. Und ist das wirklich unser Anspruch, dass eine freie Gruppe jedes Jahr künstlerisch kreativ ist? Ich denke, das wäre an der Zeit, noch einmal zu überdenken.
Stirbt die freie Szene ohne Förderung? Das war die Frage in der heutigen Streitkultur. Ich danke meinen Gästen, Lorenz Deutsch, dem Vorsitzenden des NRW-Kulturrats, und Franziska Buhre, Veranstalterin und Kennerin der freien Szene sowie der Förderlandschaft, vor allem in Berlin. Ich danke Ihnen für die lebhafte Diskussion. Nach uns die Sendung Kultur heute, die ich sehr empfehle. Und am Mikrofon der Streitkultur war Karin Fischer.